Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über Anthroposophie als Zukunftsimpuls vom 7.12.2004.
Liebe Freunde, nächste Woche haben wir Weihnachtsvortrag. Ich möchte das heute ein bisschen vorbereiten. Und in dem Sinne, dass wir uns ein bisschen mit dem Christusgedanken beschäftigen. Und zwar so beschäftigen, dass es sich auch ergibt als Fortsetzung dessen, was wir die letzten Male betrachtet haben. Wir haben die letzten Male uns damit beschäftigt, wie die Engel in unserem Astralleib arbeiten, welche Impulse sie da hineinlegen. Wir haben da gehört, dass also gewisse Impulse für die Zukunft einfach hineingelegt werden, in bildhafter Form sozusagen in unser Astralleib gelegt werden. Das heißt, in unser Unterbewusstsein könnte man in anderer Sprache sagen. Und dass es für die Zukunft darauf ankommen wird, dass wir uns dieser Impulse bewusst werden und sie aus unserer Freiheit heraus umsetzen. Solche Impulse waren etwa, dass sich eine gewisse Brüderlichkeit im äußeren sozialen Leben verwirklichen muss oder soll. Und zwar Brüderlichkeit, aber nicht im Sinne von einem allgemeinen Gesäusel über Brüderlichkeit, sondern es eben konkret in soziale Strukturen umzusetzen. Und wir haben auch gesprochen, dass etwa unser modernes Wirtschaftsleben teilweise tatsächlich sogar diese Impulse auch schon umsetzt. Etwa in der arbeitsteiligen Gesellschaft liegt schon so etwas drinnen, in dem der eine Mensch einfach zwangsläufig für den anderen arbeitet und nicht mehr Hauswirtschaft betreibt, also nur für den Eigenbedarf arbeitet. Also das ist eigentlich etwas ganz Unsentimentales, um das es geht. Aber ein konkretes Umsetzen im sozialen Leben, Dreigliederungsimpuls von Steiner ging in die Richtung, also dafür Impulse zu setzen. Und da ist es auch gerade das Wirtschaftsleben, das dann mit der Brüderlichkeit interessanterweise in Zusammenhang bringt. Der zweite Impuls ist der, dass insofern eine ganz deutliche Religionsfreiheit entsteht, in dem Sinne, dass Religion nicht mehr verstanden wird als etwas, das an ein ganz bestimmtes, dieses oder jenes religiöses, konfessionelles Bekenntnis gebunden ist, sondern indem man einfach im anderen Menschen das Göttliche erkennen lernt. Dass sozusagen die Religion darin besteht, dass man in den anderen Menschen das Göttliche erkennt, also eigentlich den Christus in den anderen Menschen erkennt. Und ein dritter Impuls, die Ausbildung des Denkens zu einem Wahrnehmungsorgan fürs Geistige. Also nicht nur zu einem Spekulationsinstrument, das Hypothesen über die Welt aufstellt, sondern zu einem wirklichen Wahrnehmungsorgan, zu einem bewussten Wahrnehmungsorgan für das Geistige. Ein Wahrnehmungsorgan, das noch nichts mit Hellsichtigkeit zu tun hat, aber eine Vorstufe dazu ist. Also eine Art Helldenken entwickelt, wo man sich im Denken bewusst wird, dass man es jetzt mit einer geistigen Realität hat. Dass man also im Denken nicht mehr nur das Spinnen der eigenen Gedanken erlebt und fühlt, sondern dass man spürt, wie man sozusagen ein geistiges Gedankenweben in der Welt anstößt damit und das beginnt wahrzunehmen. Das sind alles Impulse, die eigentlich heute schon sehr notwendig sind, die auch heute schon möglich sind. Rudolf Steiner selber hat gesagt, es wird sehr viel darauf ankommen, dass diese Impulse schon bis zum Jahr 2000 zumindest sich bis zu einem gewissen Grad verwirklicht haben. Naja, gut, wir stehen also jenseits des Jahres 2000, überlasse ich jetzt Ihnen zu beurteilen, wie weit wir gekommen sind. Wenn diese Impulse nicht aufgegriffen werden, dann wird sich die Arbeit der Engel verlagern müssen, insofern es nicht mehr dann in unserem Astralleib arbeiten, sondern in noch tiefere Regionen hinuntersteigen, bis in den Ätherleib hinuntersteigen, was aber für uns bedeutet, dass die Impulse dann noch viel unbewusster werden. Und damit eigentlich nicht mit der Freiheit des Menschen vereinbar sind. Das heißt, diese Impulse werden dann teilweise schädlich werden. Das ist das Problem. einige Dinge genannt, die dann entstehen könnten. Das eine hängt zusammen damit, dass dann bestimmte instinktive Erkenntnisse über das Fortpflanzungsleben, überhaupt über das sexuelle Leben herauskommen würden und in unheilvoller Weise in der Menschheit wirken würden. Ein zweites, das herauskommt, ist, dass die Erkenntnis gewisser Heilmittel entsteht, mit denen man die Möglichkeit hat, Gesundheit, Krankheit zu erzeugen. Und die Kenntnis dieser Heilkraft unter Anführungszeichen, wenn sie aber jetzt unter der Führung des Egoismus steht, wäre sie ja nicht heilsam. Vor allem hätten diese Heilmittel teilweise eine ganz eigenartige Wirkung, sie würden nämlich den Menschen das Geistige austreiben. Es sind sozusagen der Wille der Heilmittel gegen den Geist. Wir haben heute schon einiges davon. Nur ist es den Menschen, die das entwickeln, durchaus nicht bewusst. Aber teilweise wirken also die Dinge in diese Richtung hinein. Indem sie einfach gewisse, Verhärtungen im Leib des Menschen, im physischen Leib des Menschen erzeugen, die es ihm einfach immer schwerer machen, ans Geistige heranzukommen. Wir werden das heute noch näher besprechen. Und ein drittes, auf das Rudolf Steiner hinweist, ist, dass man in der Technik durch Harmonisierung gewisser Schwingungen, wie er das nennt, sehr große Maschinenkräfte freisetzen könnte. Das könnte einerseits etwas sehr, sehr Förderliches sein für die Menschheit. Rudolf Steiner hat selber so etwas geschildert in seinen Mysteriendramen. Da gibt es diesen Professor Strada, der alles Mögliche entwickelt und der entwickelt auch seine Maschine, der versucht so etwas zu entwickeln, mit dem man also mit sehr geringem Energieeinsatz sehr große Kraftmengen steuern kann. Und das wäre etwas, mit dem man sehr viel in der Welt bewirken könnte, wenn es aber wieder nicht unter der Führung des Egoismus steht. Das ist das Problem. Also dazu müssen vorher die entsprechenden sozialen Strukturen geschaffen sein, die den Missbrauch dieser Dinge einfach nicht zulassen. Was uns helfen kann, diese Impulse zu verwirklichen, die richtigen Impulse zu verwirklichen, die falschen zu vermeiden, ist die Verbindung mit dem Christus. Der Christus, der also ganz eng auch verbunden ist mit dem Ich des Menschen und der im ganzen wachen Ich des Menschen sprechen soll. Und wir werden uns heute und das nächste Mal sozusagen die Frage stellen, wie komme ich zu einem, ich will jetzt nicht sagen Erlebnis, das ist vielleicht schon zu hoch gegriffen, aber doch zu einer gewissen Ahnung dieser Christuspersönlichkeit, was in ihrer Realität ist, in ihrer realen Wirkung in der Welt und wie sie sich unterscheidet auch von einem allgemeingöttlichen. Man kann sagen, ja, ich versuche also das Geistige in der Welt zu erkennen. Das ist einmal so ein allgemeines Geistiges. Da bin ich aber noch nicht beim Christus. Das ist noch etwas ganz anderes. Und das zu erkennen, und zwar zu erkennen, aber abseits von allen konfessionellen Bekenntnissen, das ist einmal wichtig, sondern erkennen durch das eigene Erleben der Seele, das ist etwas sehr Wichtiges für die Zukunft. Wollen wir dazu vielleicht ein bisschen weiter ausholen? Wollen wir mal überhaupt schauen, wie es beim Menschen aussieht, einmal mit der Neigung zum Geistigen überhaupt? Der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist, wenn man mal so eine grobe Gliederung nimmt. Und durch alle drei, durch Leib, Seele und Geist, hat der Mensch oder hätte der Mensch eigentlich eine ganz natürliche Hinneigung zum Geistigen, weil alle drei stammen aus dem Geist. Beim Geist ist es klar, die Seele ist eine Schöpfung des Geistes und ebenso der Leib ist eine Schöpfung des Geistes. Der Ursprung liegt im Geistigen. Und es hat sich ja das alles über eine sehr lange, lange Zeit und über viele Entwicklungsstufen herausgebildet. Gerade der Leib etwa, also das Physische, wenn Sie so wollen, des Menschen, hat gerade die längste, allerlängste Entwicklung überhaupt in sich. Da steckt also unheimlich viel an Geistigem drinnen, das darin gearbeitet hat. Und der Mensch muss es nur als solches erkennen lernen. Dann steht er eigentlich schon im Geistigen drinnen. Insofern der Mensch also durch seinen Leib, durch die Art, wie er gestaltet ist, eine Hinneigung zum Geistigen hat, hat eine Hinneigung zu dem, was man nennen könnte, die Hinneigung zum Vatergott. Der Vatergott, der Schöpfergott, wenn Sie so wollen, das hat etwas zu tun mit dem Materiellen eigentlich in uns, mit dem Physischen in uns. Es ist im gewissen Sinn die stärkste geistige Kraft, die stärkste geistig schaffende Kraft, denn es gehört immer die allergrößte geistige Kraft dazu, sozusagen das Dichteste, das Materiellste zu durchformen und zu bezwingen. Wir haben eine sehr kleine geistige Kraft, noch mehr, wir können höchstens im Seelischen so viel was tun, aber so unmittelbar aufs Physische wirken, können wir nicht, obwohl natürlich das, was wir am Seelischen bauen, dann auch weiter wirkt bis ins Physische hinein, sieht man bei jedem Menschen, also wenn er geistig an sich arbeitet, drückt sich das bis in die Gesichtszüge, in die Faltenbildung und so weiter auch im Laufe des Lebens. Also es hinterlässt seine Spuren im Physischen auch, aber so dass wir wirklich unmittelbar ganz bewusst das Physische formen könnten, da sind wir noch sehr weit entfernt. Das Vatergöttliche hat die ganze Natur, die ganze materielle Natur draußen geformt, eben auch aber unseren physischen Leib, unseren Leib überhaupt. Eine zweite Hinneigung zum Geistigen kann sich daraus ergeben, wenn man die menschliche Seele betrachtet. Die menschliche Seele hat am meisten jetzt zu tun mit dem Christus. Der Christus ist eigentlich das, was primär in der menschlichen Seele erlebt werden muss und erlebt werden kann. Erst dann in zweiter Hinsicht auch natürlich im Materiellen, etwa wenn man an das Geschehnis der Auferstehung denkt, aber das ist ja nur möglich in Verbindung mit dem Vaterprinzip. Christus sagt es ja selber, wenn Sie denken dann die erste Begegnung der Maria Magdalena mit dem Auferstandenen, wo er dann sagt, rühr mich noch nicht an, ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Also die Verbindung mit dem Vatergöttlichen vollendet erst die Auferstehung. Das eigentliche Reich, in dem der Christus lebt, ist die Seele, die menschliche Seele auch. Also durch die Seele erkennen wir den Christus. Naja, und durch seinen Geist hat der Mensch eine natürliche Hinneigung zu dem, was man nennen kann, den Heiligen Geist. Also das wäre das Übergeordnete sozusagen, das wäre im Großen das von dem Untergeist, wenn ich eine noch nicht so ganz heilige Zünchen ist. Was heißt es nun, das Vatergöttliche, also das, was bis ins Materielle hineinwirkt, zu verleugnen? Also wenn man so ein ganz strenger Atheist ist, sagt, ich glaube nur ins Materielle und so Geistiges gibt es nicht. Das hat Naturgesetze walten da drinnen, sonst gibt es nichts anderes. Wenn man in diesem Sinn Materialist, Atheist ist, dann kann das nur daran liegen, dass bis ins Physische hinein ein leiser Defekt vorhanden ist. Oder Steiner sagt das sehr deutlich, Atheismus in diesem Sinn heißt, physisch krank zu sein. Es ist also keine Sache, die aus dem Seelischen kommt, das sage ich, wir halt mit dem nichts zu tun haben oder so, das ist dann nur das Spiegelbild davon, aber die letztliche Ursache liegt darin, dass bis in den physischen Leib hinein etwas in Unordnung geraten ist. Und man kann schon näher auch noch darauf hinweisen, was in Unordnung geraten ist und wo die Dinge zu finden sind und wie diese Krankheit, wenn man so will, hervorgerufen wird. Sie hängt am stärksten damit zusammen, wie wir unser Gehirn heute ausbilden, wie wir überhaupt das Nervensystem heute ausbilden. Und es ist so, wenn wir heute etwa das materialistische Denken pflegen, also ein Denken, das nur sich orientieren kann am gegenständlich Materiellen, dann machen wir das Gehirn immer steifer und immer unbeweglicher. Es ist nämlich so, dass gerade unser Denken das ist, was am allerstärksten unmittelbar bis ins Physische hinein eingreift. Wir haben das zwar nicht bewusst in der Hand, wir wissen nicht genau, was wir damit tun, aber wir tun sehr stark etwas. Indem wir denken, werden ununterbrochen neue Gehirnverbindungen, Nervenverbindungen gebildet. Die Nervenmasse selber ist zwar was weitgehend Totes, sodass sich Nervenzellen nicht regenerieren können, aber sie können sich vernetzen und das tun sie ununterbrochen. Also wenn wir Gedanken spinnen, dann spinnen wir zugleich auch wirkliche Nervenverbindungen. Und indem wir uns in einem ganz einseitigen Denken, das immer in ganz bestimmten Bahnen läuft, gerade zu trainieren, schon von der Schule an trainieren in die Richtung, dann werden einfach ganz bestimmte Verbindungen drinnen immer fester und immer ausgeprägter. So fest und ausgeprägt, dass sie dann kaum mehr veränderbar sind in einem späteren Zeitpunkt des Lebens. Führt dann zu allen möglichen Erkrankungen auch in der späteren Zeit, also von sklerotischen Erscheinungen bis zu Alzheimer, haben wir schon das letzte Mal auch irgendwo gesprochen davon. Das ist eine ganz typische Folge davon. Ich habe das letzte Mal gesagt, also gerade diese Alzheimer-Erkrankung, wird man mal feststellen können, dass das meistens Menschen trifft in ihrer Jugendzeit oder in jüngeren Jahren einen sehr hohen Intelligenzgrad hatten. Und zwar gerade an materialistischer Intelligenz. Also Intelligenz im Umgehen mit den äußeren Dingen, in abstrakter Intelligenz, in Intelligenz, die sich an bestimmten vorausberechenbaren Regeln und Bahnen abhandelt, dann führt das zu einer Verhärtung der Gehirnstruktur. Die funktioniert gerade deshalb in diesem speziellen, engen Gebiet so gut, weil da einfach bis in die Nervenbahnen hinein alles ausgetreten ist. Das ist wie ein ausgetretener Pfad, wo man sich nicht durch den Dschungel durchschlagen muss, sondern man fährt sozusagen wie auf Eisenbahnschienen nach diesen Gedanken durch. Und die Menschen, die also im rein intellektuellen hochbegabt sind, bei denen ist eine starke Ausbildung in dieser Richtung vorhanden. Links und rechts davon existiert dann meistens sehr wenig. Dann bei dem Künstlerischen tun sie sich dann sehr schwer, weil alles Künstlerische, alles wirklich Künstlerische arbeitet ununterbrochen daran, diese Strukturen aufzulösen. Das will das ununterbrochen wieder in Bewegung bringen und in jedem Augenblick neu gestalten. Weil in Wirklichkeit, wenn wir Künstler sind, egal ob wir Maler, Plastiker, Schauspieler oder Sänger oder sonst etwas sind, arbeiten eigentlich dauernd daran, diese Strukturen immer wieder umzuändern. Das heißt, wir plastizieren an uns selbst in Wahrheit. Und wenn wir also einseitig denken, dann vermauern wir uns halt innerlich immer mehr. Und das führt dann im Alter aber sehr leicht dazu, dass diese verhärteten Gehirnstrukturen beginnen abzusterben, das einfach nicht mehr aushalten, weil wenn sie einmal ganz eingefahren sind, dann sind sie eigentlich schon tot irgendwann. Irgendwann sind sie tot und beginnen zu verwesen sozusagen und unter Anführungszeichen schon bei lebendigem Leib. Das ist genau die Erscheinung, die man bei der Alzheimer-Erkrankung hat, wo dann plötzlich bestimmte Gehirnzentren ausfallen, weil da ein übergroßes Sterben an Nervenzellen eintritt. Das ist aber genau durch diese Verhärtung der Fall. Und das ist genau dieselbe Krankheit, die etwas zu tun hat mit dem, wodurch man Atheist wird. Also es beginnt zuerst aus dem Seelischen heraus, dass man sich sozusagen schult dazu und mit der Zeit wird es aber physisch manifest und dann kann man gar nicht mehr anders. Und das Problem ist, dass wir heute bis zu einem gewissen Grad auch eine Medizin haben, die diese Impulse noch weiter fördert. Das noch weiter stärkt. Also für diesen eigentlichen Atheismus wäre eine tatsächlich andere physische Medizin notwendig. Anders ist es, wenn man den Christus ableugnet. Den Christus abzuleugnen hat weniger damit zu tun, wie jetzt der physische Leib beschaffen ist, sondern das ist eben etwas, was mit dem Seelenleben zu tun hat. Und Rudolf Steiner sagt, den Christus abzuleugnen ist eigentlich ein Unglück. Es ist eine Schicksalsfrage. Ein Unglück im Schicksal ist es eigentlich, wenn man einfach zum Christus in seiner wahren Natur keine Beziehung finden kann. Naja, und was bedeutet es, den Geist abzuleugnen und zu sagen, es gibt nichts Geistiges? Naja, das ist eigentlich Stumpfheit des eigenen Geistes. Da weiß er selber nicht recht, was er ist, welcher Natur er ist. Also das ist eigentlich, man könnte sagen, Dummheit. Oder Steiner sagt sogar noch etwas forscher, sagt, das ist eine gewisse Art von Idiotie, das Geistige zu verleugnen. Und wir uns aber jetzt ganz besonders der Frage zuwenden, wie man sich mit dem Christus verbinden kann. Das heißt also, wie kann man sich in der Seele mit dem Christus verbinden? Der Christus hat es eben besonders mit dem menschlichen Seelenleben zu tun. Man kann den Christus nicht finden dadurch, dass man etwa äußere Dokumente studiert. Also zum Beispiel jetzt nachschaut, also gut, da gibt es die Evangelien, also welchen historischen Wahrheitswert haben, wie kann man darauf jetzt zurückschließen, also da war wirklich ein Christus da, der dieses und jenes getan hat, ist das alles historisch stichhaltig? Naja, es gibt keine stichhaltigen Urkunden. Die Evangelien sind alles andere als historisch stichhaltige Urkunden. Man kann natürlich nachverfolgen, wann sie etwa entstanden sind und die Entstehungsgeschichte und wie sie weiter tradiert wurden, aber wie weit das, was dort festgehalten ist, irgendwelchen historischen Tatsachen entspricht, kann die Forschung eigentlich nicht feststellen. Das ist ganz deutlich. Und es wird eigentlich immer deutlicher, dass man so nichts wirklich Greifbares hat. Und das hat durchaus auch seinen guten Sinn. Also ein Christus, der zu beweisen wäre durch äußere Dokumente, wäre kein Christus. Oder man würde dadurch keine Beziehung zum Christus finden. Das würde nichts ausmachen. Man muss, um sich zum Christus zu erheben, muss man sich zum Übersinnlichen, wenn Sie so wollen, erheben. Also in der äußeren Welt ist er nicht zu finden, nicht durch Dokumente, nicht durch Überlieferungen. Das alles allein nützt nichts. Man muss ihn in der eigenen Seele erkennen. Also man muss die eigenen Seelenkräfte so weit beweglich machen, so weit reif machen, dass sie etwas vom Übersinnlichen erleben können. Nur dort kann ich dem Christus begegnen. Und das ist aber zunächst natürlich sehr schwierig, denn die eigenen menschlichen Kräfte reichen zunächst nicht heran und haben auch in der Vergangenheit nicht herangereicht, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, nicht einmal bei den Aposteln haben sie in Wahrheit herangereicht. Auch die Apostel sind durch ihre eigenen menschlichen Kräfte eigentlich nicht zum Christusverständnis gekommen. Was sie hatten allerdings, sie hatten noch gewisse Reste eines atavistischen Hellsehens, das aber noch nicht aus ihrem Ich herausstand, sondern das noch ein naturhaftes Hellsehen war, und aus dem konnten sie gewisse Einblicke haben, und aus dem heraus haben sie auch die Evangelien niedergeschrieben. Aber das ist noch nicht etwas, was ihre eigene errungene menschliche Fähigkeit ist, sondern das ist etwas, was die Natur, wenn sie so wollen, in sie gelegt hat. Also ihre eigenen menschlichen Kräfte waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht reif genug dazu. Namentlich, wenn man denkt, also zur Zeit der Apostel, was gab es denn da? Da gab es also die Entwicklung der Verstandes- und Gemütsseele, wie das auch der Steiner nennt. So Steiner ist etwas in der griechisch-römischen Zeit drinnen. Auch gerade in Palästina ist ja sehr stark das Römische, auch das Griechische vertreten. Also diese Art des Denkens ist da sehr stark. Und in dieser Zeit wurde die Verstandes- oder Gemütsseele entwickelt, wie das Rudolf Steiner nennt. Ist noch nicht vergleichbar ganz mit unserem heutigen Intellekt. Also Verstandesseele. Nur ein typischer Vertreter dafür ist eigentlich eher Platon, sogar noch als Aristoteles. Da kommt es noch aus einem alten geistigen Schauen heraus, das aber bereits ganz abgedämmert ist, aber immerhin noch so etwas ahnt wie Ideen, die in der Welt sind. Er sieht es jetzt nicht mehr als hellsichtige Bilder oder sowas, aber er ahnt es noch als Ideen, die in der Welt sind. und das, und wie diese Ideen beschaffen sind, das schildert Platon in seiner Philosophie des Weiteren. Das ist eigentlich das Prinzip der Verstandesseele, also eigentlich das Geschaute zu ordnen irgendwo, in Gedankenform zu ordnen. Bei Aristoteles wendet sich dann schon sehr stark zum Äußeren hin, ist aber auch noch ein Ordnen des Geschauten, aber ist mehr des Äußeren Geschauten. Das Interessante gerade beim Verstandesdenken des Griechen ist ja, dass sie wirklich aber denken, obwohl sie das Geistige noch im Hintergrund haben, aber denken am allerstärksten eigentlich in sinnlichen Begriffen. Also alles muss irgendwo sinnlich vorstellbar sein. Zum Beispiel daher die große Schwierigkeit des Griechen, über das sie nie hinausgekommen sind, die können sich den Unendlichkeitsbegriff nicht vorstellen, etwa in der Mathematik. Die Mathematik der Griechen ist ja sehr streng geometrisch orientiert, also weniger arithmetisch, man rechnet eigentlich weniger, wie man konstruiert. Man alle mathematischen Beweise führt man nach Möglichkeit auf geometrische Beweise zurück. Und das Geometrische, die geometrische Zeichnung, die kann man anschauen. Die kann man mit Augen verfolgen und uns abschätzen, jetzt, wie die Dinge da zueinander stehen. Und das muss alles aber in einem überschaubaren Bereich auch liegen. Das Unendliche liegt nicht in einem für sinnliche Auge überschaubaren Bereich. Und da kommen sie in die ersten Schwierigkeiten hinein. Auch in der ganzen griechischen Philosophie kommen dann alle möglichen Paradoxe zustande, wenn irgendwo der Unendlichkeitsbegriff eine Rolle spielt. Da gibt es alle möglichen lustigen Schlüsse, mit denen sie nicht zur Rande kommen. Eben weil sie sich nicht sinnlich vorstellen können. Sie wollen sich aber alles sinnlich vorstellen, aber das kommen sie nicht hinaus. Sie spüren zwar dahinter noch immer das Geistige, aber es sich vorzustellen, in sinnlichen Begriffen eigentlich in Wahrheit. Heute sind wir in paradoxerweise in einer fast umgekehrten Situation. Heute denken wir, gerade in der Mathematik oder so, sehr stark im Unendlichkeitsbegriff und solchen Sachen. Wir denken in, weiß ich nicht, x-dimensionalen Räumen heute ganz bequem. Das geht wunderbar. Man kann exakt darin denken und sich zurechtfinden und logische Konsequenzen daraus ziehen, aus Sachen, die man sich überhaupt sinnlich nicht mehr vorstellen kann. Wo man also gar kein sinnliches Bild dafür finden kann. Dafür sind wir aber so in unserer ganzen Gesinnung ganz äußerlich materialistisch geworden im Großen und Ganzen. Aber im Denken teilweise, also gerade im mathematischen Denken, sind wir weit über das Sinnliche hinaus. Also gerade in der Mathematik etwa. Beim Griechen war es gerade umgekehrt. Er hatte noch sehr stark die Nachwirkung des Geistigen und war von der Realität des Geistigen im Großen und Ganzen überzeugt. Mit wenig Ausnahmen, selbst die griechischen Atomisten oder so, die jetzt schon die Welt als Atomen erklärt haben, die sprechen zumindest noch von Teilenatomen oder solchen Sachen. Also der Unterschied ist halt nicht, dass sie nämlich nicht mehr ans Geistige glauben, sondern sie versuchen es sich halt in sinnlichen Begriffen vorzustellen. Auch das Geistige muss halt irgendwer, weiß ich nicht, Kugel oder irgendein Gegenstand sein. Aber immerhin, es ist noch ganz klar, dass es noch Geistiges gibt. Heißt, haben wir das Geistige abgeschafft, aber wir denken in nicht-sinnlichen Begriffen, ganz stark in nicht-sinnlichen Begriffen. Also in der Mathematik, in der Physik sehr stark, heutige Physik ist ohne dem nicht denkbar. Weniger dann schon in den Humanwissenschaften, etwa Medizin oder so, oder da weniger. Da sind wir noch ganz in dem rein sinnlichen Vorstellungsvermögen befangen. Also diese Verstandes- und Gemütsseele, die sich also alles in sinnlichen Vorstellungen, in sinnlichen Begriffen denkt, die wurde zur Zeit der Apostel, zur Zeit des Christuslebens auf Erden eigentlich ganz stark entwickelt. Das hatten eigentlich die Apostel und mit dem kann man den Christus nicht begreifen. Also mit der Verstandesseele kommt man den Christus überhaupt nicht heran. Ja, man kann sagen, er ist da und da spazieren gegangen natürlich, aber was also geistig dahinter steht, davon kann man sich dadurch eigentlich keine Vorstellung entwickeln. Die Apostel konnten nur deshalb einen Zugang finden, weil sie eben noch dieses atavistische Hellsehen hatten und daraus gewisse Einblicke hatten, die dann sozusagen eingegeben wurden, die sie aber nicht aus eigener Kraft errungen haben. Es brauchte erst eine Zeit, dass die Apostel sich das erinnern konnten, und zwar eine Zeit, die nicht mehr während ihres Erdenlebens liegt, sondern in der Zeit danach. An sich ist es ja bei allen Menschen so, dass wir versuchen, die Welt zu erkennen, wir versuchen, die Dinge der Welt zu verstehen, und wir kommen damit bis zu einem gewissen Grad weiter und dann sterben wir. Und wir kommen aber nie, wenn wir bis zum Tod gehen, nie zu einem vollständigen Verständnis. Ganz im Gegenteil. Also da bleibt sehr, sehr vieles offen. Also auch wenn wir ein ganzes philosophisches System vielleicht oder ein naturwissenschaftliches System ausgeklügelt haben, es ist eigentlich etwas Unfertiges, im höchsten Grade Unfertiges. Es ist etwas, was ein Ansatzpunkt ist, ein wichtiger Ansatzpunkt, weil wir das, diese Grundlage uns nämlich in der geistigen Welt, in die wir eingehen, nach dem Tod nicht erwerben könnten. Aber es reicht erst in dem Leben nach dem Tod aus. Die Gedanken, die wir uns hier auf Erden bilden, die wir uns auch nur hier auf Erden so bilden können, sie reifen erst wirklich aus im Leben nach dem Tod. Daher etwa ist es ja so wichtig, dass wir Menschen, die hier bleiben, zurückbleiben, von den Toten die Impulse aufzunehmen verstehen. Die Impulse sind da, sie sind tagtäglich da. Jeder könnte sie aufnehmen. Viele nehmen sie auch unbewusst da und dort einmal auf und wissen nicht, woher die Impulse kommen. Aber alles, was an reifen Gedanken in die Welt hineinkommt, das kommt eigentlich von drüben, das kommt von den Toten, ist von dort inspiriert. Wir müssen uns also gar nicht erfrechen zu glauben, dass wir hier reife Gedanken entwerfen könnten. Wir können uns nur vorbereiten dazu, dass sie vielleicht im Leben nach dem Tod ausreifen und dass wir sie dann heruntersenden können und dass hier Menschen sind, die das aufnehmen können. So war es auch mit den Aposteln. Es dauerte noch gut 2-3 Jahrhunderte nach ihrem Erdenleben, bis das, was sie sich an Erlebnissen, an Gedanken, die sie sich über den Christus gebildet haben, bis das so weit ausgereift war, dass sie zu einem gewissen Verständnis des Christus aus eigener Kraft jetzt gekommen sind. Aus eigener Kraft. Und dieses Verständnis aus eigener Kraft, zu dem sie gekommen sind im Laufe der Zeit, im nachtodlichen Leben, das hat heruntergewirkt, das hat inspirierend heruntergewirkt und das war eigentlich die große Inspirationsquelle dann für die ersten Kirchenväter, die aufgetreten sind. Also die dann so im 2., 3. Jahrhundert beginnen aufzutreten, also das weiß ich, Tertullian zum Beispiel oder später ein Augustinus, die haben eigentlich von dort die großen Impulse. Und diese Schriftsteller, diese Kirchenväter schreiben dann in einer Weise, wie es die Apostel hier unten nicht gekonnt hätten. Die Evangelien haben einen ganz anderen Charakter als diese Schriften dann der frühen Kirchenväter, die jetzt versuchen, eine Art, naja, wenn man sagt Verstandeserklärung, wäre das gar nicht das richtige Wort, aber die versuchen also mit den menschlichen Kräften diesen Christusimpuls zu beschreiben, wenigstens. Und an ein Verständnis heranzuführen. Dass es dann mit dem Verstand gar nicht so weit geht, das ist schon bei diesem Tertullianus sehr deutlich. Dieser Tertullianus, eigentlich, man könnte sagen, der erste lateinische Kirchenvater überhaupt. Der überhaupt die ganze lateinische Sprache dazu umgeschaffen hat, jetzt fürs Christliche zu taugen. Also diese nüchterne, juristische, lateinische Sprache so umgeschaffen hat, dass sie sozusagen christliches Gedankengut ausdrücken kann. Dieser Tertullianus war ja selber Römer, allerdings nicht gebürtig in Rom, sondern gebürtig in Karthago. naja, in Rom hätte es wahrscheinlich nicht so lang überstanden, sich offen zum Christentum zu bekennen. So im 2. Jahrhundert etwa war das, also da waren die Christenverfolgungen im höchsten Maße in Gange. Aber halt da an der Peripherie des Reiches in Karthago ist das alles nicht so heiß gegessen worden wie gekocht. Tatsächlich ist ja auch Augustinus von dort gekommen, also die aufstärkende Beziehung zu Karthago. Also gerade an der Peripherie des Reiches konnte sich das entwickeln. Aber dieser Tertullianus ist nichtsdestotrotz also ganz stark gebildet im römischen Sinne. Er kennt das römische Recht, hat vermutlich selber auch Rechtswissenschaften studiert, oder Wissenschaft ist vielleicht das falsche Wort, hat halt Jus studiert in der damaligen Zeit. Das war das eigentliche Studium in der Römerzeit. Also er kannte das römische Denken, war selbst Römer und war also gewohnt, auch dieses verstandesmäßige Denken, das der Römer hatte, das ja noch viel nüchterner und trockener ist als dieses griechische Denken. Er wusste also, was der Verstand leisten kann und er wusste auch, was er nicht leisten kann. Und das war dieser Tertullian, der diesen Satz, ich sage einmal, nicht ausgesprochen hat, aber er wird immer so zitiert, Credo quia absurdum est. Ich glaube, weil es wieder vernünftig ist. Also mein Glaube wurde so darin, dass das, was ich glaube, mit dem Verstand nicht erklärbar ist. Ich glaube, weil es wieder vernünftig ist. Genauso hat er den Satz zwar nie gesagt, aber so wird er immer zitiert. So vom Grundgedanken her stimmt es allerdings. Also das war die Grundaussage, dass er also dem Verstand nicht die Möglichkeit zuspricht, den Christusimpuls zu erfassen. Und dieses Prinzip versucht er jetzt also in die römische Welt hineinzutragen, sozusagen der römischen Welt begreiflich zu machen, dass man das eigentlich Göttliche nicht mit dem Verstand begreifen kann, dass der Verstand dazu nicht ausreicht. Er wird also zu einem glühenden Verfechter des Christentums und er weiß, die römische Sprache zu sprechen und er packt also die Römer auch also ganz dort, wo er sie packen kann zunächst. Also er sagt einmal, gut, also er verfolgt die Christen, er verurteilt sie, er foltert sie und bei allem, was er tut, geht er genau entgegengesetzt dem vor, wie er sonst in der Rechtsprechung vorgeht. Also er versucht immer zu widerlegen mit ihren eigenen Mitteln. Er sagt, gut, also es soll nicht angeblich Verbrecher, aber sonst was sein, gut, also dann legt er einen juristischen Maßstab daran an und geht dann nach vor. Aber nein, er geht genau umgekehrt vor. Also sonst wollte er von einem Zeugen wissen, dass er die Wahrheit sagt. Er lockt die Wahrheit aus ihm heraus, vielleicht mit der Folter sogar. Bei den Christen wollte er, dass sie leugnen, dass sie den Christus leugnen. Also er dreht die ganze Sache um. Im Übrigen etwas Interessantes, das ist mit dem Ableugnen, dass das sehr praktisch ist, dass dann die Kirche selber irgendwann einmal den Ketzern gegenüber angenommen hat. Die sogenannte römisch-katholische Kirche, das heißt vielleicht mehr römisches als christliches manchmal drinnen gewesen auch. So als Fußnote angemerkt. In der ganzen Art, wie dieser Tertullian schreibt, der also jetzt diese Impulse bekommt aus der geistigen Welt, eben von den Aposteln herunter, die inspirierend wirken, zeigt sehr deutlich, dass er also neben dem, dass er das einzelne Verstandesdenken sehr, sehr gut beherrscht, aber auch mit Sicherheit einen eigenen Einblick in die übersinnliche Welt hat. Die ganze Art, wie er schreibt, macht das deutlich. Er schreibt also ganz selbstverständlich eigentlich über die geistige Welt. Also auch etwa sogar, wenn er dann die Dämonen zum Zeugnis ruft für den Christus, wohl wissend, dass man sozusagen Dämonen sehr gut über den Christus befragen kann, weil Dämonen lügen nicht. Dämonen können nicht lügen. Das ist nämlich in ihrem geistigen Entwicklungsgrad, den sie haben, gar nicht möglich. Sie können zwar Feinde und Gegner des Christus sein, Feinde überhaupt der regelrecht fortgeschrittenen geistigen Welt, aber wenn man also zum Beispiel jetzt einen von Dämonen Besessenen zum Sprechen bringt, dann sagt er die Wahrheit über den Christus. Und das konnte man sozusagen im Experiment damals direkt durchführen. Es gab ja sowas wie Dämonenaustreibungen und dergleichen. Damals hat das auch einigermaßen funktioniert. Und tatsächlich also haben diese Menschen dann, die also vorher vielleicht voll Hass und allen möglichen über den Christus gesprochen haben, aber sie haben ihn dann in ihrer Wahrheit charakterisiert. Das war sehr deutlich. Das war also ein Beispiel, das teilweise dann sogar den Römern eingeleuchtet ist oder so, weil sie das eben auch irgendwo kannten, dass es sowas gibt. Das war damals eben noch sehr verbreitet. Und das war schon ein sehr starkes Zeugnis, dass man also diese Besessenen dazu bringen kann, dass sie wahr von Christus zeigen, obwohl sie sonst also vielleicht die glühendsten und wahnsinnigsten Gegner besser sind. Also er kennt diese Dinge, er kann mit diesen Dingen umgehen. In der Zeit des Urchristentums, in die das noch hineinfällt, gab es denn immer wieder noch Menschen, die also diesen hellsichtigen Einblick hatten. Und er hatte dazu eben noch die Inspiration durch die Apostel, also er wusste sehr gut, was er tut. Dieser Tertullian hat über den Christus, also manchmal so ganz, ganz absurd klingende Sätze gesprochen. Also da sagt er zum Beispiel, also das ist sein Hauptwerk, heißt die Carne Christi, also die Fleischwerdung Christi. Und da schreibt er zum Beispiel, gekreuzigt wurde Gottes Sohn. Das ist keine Schande, weil es schändlich ist. Aha. Merkwürdig. Also es klingt so ein bisschen verrückter Satz für den heutigen Menschen. Auch für den Römer damals hat das einigermaßen verrückt geklungen. Auch gestorben ist er. Gerade darum ist es glaublich, wenn es töricht ist. Aha. Und ein drittes noch, und der Begrabene ist auferstanden. Wir müssen es glauben, wenn es unmöglich ist. Naja, was will er damit bezwecken? Er will damit bezwecken, und das ist jetzt natürlich nur so die Kernsätze, und das Ganze wird aber entwickelt durch ein ellenlanges Werk hindurch, also das ist ja 200-300 Seiten lang, das Ganze. Und das sind also die Kernbeispiele davon. Was er will, ist, er möchte den Verstand in einen Konflikt mit sich selbst bringen. Er möchte den Verstand dorthin bringen, dass er dahin kommt, einzusehen, dass man an das Geistige und überhaupt an den Christus mit diesen Verstandeskräften nicht herankommt. Und er möchte also das so, dass das aber wirklich nicht so ein Aha, naja, man kann ihn halt nicht verstehen, sondern dass das wirklich zu einem intensiven inneren Erlebnis wird. Es wird also dieser Weg ganz systematisch geführt, dass der Verstand einmal in sehr logischen Bahnen gelenkt wird, in sehr logischen Bahnen, bis er sich beginnt, immer stärker selber zu widersprechen. Und dort ist dann der Moment, wo ich unter Umständen zu dem Christuserlebnis nämlich hinkommen kann. Wenn der Verstand es geschafft hat, sozusagen sich selbst zu widerlegen und einmal aufzuheben. Und das ist etwas, was wir in einer höheren Stufe natürlich, aber heute in gewissem Sinne auch brauchen. Wenn wir glauben, dass wir also irgendwie an ein Christusverständnis herankommen können, das fasslich ist mit unseren normalen Verstandeskräften, dann haben wir alles Mögliche, aber sicher nicht den Christus. Wenn ich das also irgendwie sozusagen in eine rationale Formel fassen ließe, dann hat es sicher nichts mit dem Christus zu tun. Es muss also etwas sein, was sozusagen dieses Verstandesdenken aufhebt, was darüber steht. Und der Weg besteht also darin, den Verstand sozusagen so lang herumzuführen, bis er dieses Scheitern also ganz elementar erlebt, ganz stark erlebt. Und aus der Erschütterung dieses Erlebnisses heraus unter Umständen zu dem Christuserlebnis hinkommt. Oder als eine Vorbereitung dazu. Damit verbunden ist zugleich natürlich auch nach und nach, wenn wir uns in diese Art des Denkens üben, eines Denkens, das aber den Verstand sozusagen aufhebt, dem Grunde eines Denkens, so lange zu denken, bis man den Verstand verliert, könnte man sagen. um wieder paradox auszudrücken, aber es ist gar nicht so unrichtig ausgedrückt. Der Verstand ist halt eben nicht das höchste Erkenntnisvermögen, das wir haben. Wir klammern uns nicht so fest daran. Und das ist halt alles, was man so vorstellen können, wie die sinnliche Welt gegenständlich und was man mechanisch zerlegen können und in der Formel fassen können, das sage ich, habe ich verstanden. Gut. Und wenn der Christus sich nicht so verstehen lässt, dann ist es halt sein Pech, sagen wir heute. Dann habe ich halt kein Verständnis dafür. Punkt. Aus. Und das ist für uns heute so wichtig, dass wir uns da an diesem Erlebnis aber nicht vorbeischmuggeln irgendwo. Auch als Anthroposophen nicht. Weil auch als Anthroposophen neigen wir vielleicht manchmal dazu, dass wir haben ein paar Begriffe von Steiner gehört und das passt, das klingt schön für uns halt logisch, wir sind dann gewohnt und jetzt haben wir halt irgendwo eine Formel und dann hätten wir irgendwo den Christus drinnen. Na, da haben wir nichts drinnen in Wahrheit. Gar nichts haben wir drinnen. Also es muss zu einem Erlebnis kommen, dass wirklich dieses sinnliche Verstandesdenken zur Aufhebung bringt. Dass den sinnlichen Verstand somit in sich in Konflikt bringt, dass da einfach ein Leerraum entsteht, wo entweder jetzt etwas Höheres aufleuchtet oder nicht, wenn wir Pech haben nicht, aber wo die Chance besteht, dass das Höhere aufleuchtet. Solange wir also dieses Verstandesgitter davor haben, das, wie wir vorhin gesagt haben, bis in die Gehirnstrukturen hinein festgelegt ist und festgefahren ist, solange wir das nicht aufheben, ist nicht einmal die Möglichkeit dazu, in ein Christusverständnis heranzukommen. Die Entwicklung ging aber teilweise ganz in die andere Richtung. Und Steiner auch, aber schon Tertullian vor ihm hat gespürt, also dass die Entwicklung sehr stark eben in die Richtung gehen wird, dass man nur dieses äußere Verstandesdenken gelten lassen wird. Und es gab tatsächlich also sehr starke Impulse in die Richtung, die sehr bald nach Tertullian gekommen sind. Und Impulse, von denen her eigentlich sich unser heutiges äußeres naturwissenschaftliches materialistisches Denken ableitet in gewisser Sinne. Das ist der Impuls, der etwas zu tun hat mit dem, was Johannes in der Apokalypse schildert mit der Zahl 666. Die etwas zu tun hat mit dem Jahr 666, wo dieser Impuls, 666 nach Christus, wo dieser Impuls sehr stark hereingekommen ist. Ein Impuls, der sehr viel mit dem Arimanischen zu tun hat. Ein Impuls, der gegen die Christuskraft gerichtet ist. Ein Impuls, der gegen das gerichtet ist, dass der Mensch seine Freiheit entwickelt. Denn was heißt sich mit dem Christus verbinden? Mit dem Christus verbinden heißt einmal in sehr starker Weise, dass der Mensch sich dadurch seiner eigenen Freiheit bewusst wird und aus ihr heraus handelt. Nicht in Abhängigkeit handelt vom Äußeren, nicht in Abhängigkeit handelt auch von der geistigen Welt, sondern in Eigenständigkeit. Das heißt, nicht handelt, ja, ich wäre halt inspiriert von irgendwo und ich bin das willenlose Werkzeug, das sich hingibt. Das wird heute gefährlich, wenn das der Fall ist. Weil manchmal sagt man, dass so wird das versucht, sowas herbeizuführen, naja, kann man sich dann schon denken, welche geistigen Führerschaften da hineinkommen. Also es kann heute nicht sein, dass ein Mensch willenloses Werkzeug der geistigen Welt ist und diese geistige Welt zugleich die Regierung fortgeschritten ist. Wenn ein Mensch heute zum willenlosen Werkzeug des Geistigen wird, dann ist er immer ein Werkzeug der Widersachermächte. Die geistige Welt heute, die sich mit dem Christusimpuls verbunden hat, die den Christusimpuls durch die Welt trägt, die steht ganz auf dem Standpunkt der menschlichen Freiheit. Alles, was der Mensch von heute an auch an Geistigen sich erwirbt, muss aus seiner Freiheit heraus entstehen. Muss er sich bewusst erwerben. Anders geht es nicht. Daher wird diese Entwicklung zum Geistigen auch nur zustande kommen, dadurch, dass sich der Mensch selbst als Freiheitsbewusst mit dem Geistigen verbindet. Von selbst wird nichts Fruchtbares passieren. Unfruchtbares vielleicht wird passieren. Also die Widersachermächte werden schon schauen, dass sie den Menschen zur Marionette machen. Aber die wirklich fortschrittliche Entwicklung wird dadurch nicht stattfinden. Das Leben des Christus auf Erden, das Mysterium von Golgatha, die 33 Jahre des Jesus Christus und die drei Christusjahre, die darin enthalten sind, haben einen wesentlichen Impuls dafür gegeben, dass der Mensch diese Freiheit entwickeln kann. Erst seit diesem Moment ist das eigentlich in Wahrheit möglich. Wenn es auch noch sicher noch nicht voll verwirklicht ist, aber die Menschen haben zumindest die Möglichkeit, den Ansatz dazu. Im Jahre 666 oder um diese Zeit herum kommen aber starke Impulse, die das versuchen, also zu bekämpfen, die denen entgegentreten. Das ist das, also was Johannes dann in der Apokalypse bezeichnet, mit der Zahl des Tieres und so weiter. Die Zahl des Tieres, die eines Menschen Zahl ist, also so ähnlich heißt in der Apokalypse dann, das ist also etwas kryptisch ausgedrückt, für den, der diese Dinge nicht lesen kann. Naja, es ist der Mensch, der zum Tier wird, oder der nicht ganz Mensch ist, der so eine Art, naja, was wird ihn denn so oft gern Intelligenzbestie? Im wahrsten Sinne des Wortes, eine Art höheres Tier mit einer ungeheuren Intelligenz, die gerichtet ist, aber ganz auf das äußere Dasein, die gerichtet darauf ist, ja sogar schon mit einer vielleicht niederen Weltsichtigkeit verbunden, die aber ganz im Dienste des eigenen Egoismus steht. Also eine ungeheure Intelligenz, die dazu dient, den ungeheuren eigenen Egoismus zu befriedigen. Das ist der Impuls, der also da um 666 hereinkommt. Eine Tiereszahl, die Zahl eines Menschen ist, oder das Menschenzahl ist. Und dieser Impuls hat sich auch durchaus seine Stätten auf Erden geschaffen, von denen aus er zu wirken begonnen hat. Siebtes Jahrhundert herum, zu dieser Zeit war das Christentum schon Staatsreligion geworden. Das Römische Reich war eigentlich schon verfallen im Grunde. Es gab also schon die Kirche im eigentlichen Sinne. Die Christen waren aus den Katakomben schon längst heraus. Und sie haben sehr fleißig begonnen, die alte heidnische Weisheit auszurotten, zu vertreiben. Das ist halt immer so leicht, in dem Moment, wo man anerkannt ist und aus den Verwiesen heraus ist, dann wird man gern selber zum Unterdrücker und das ist man sehr kräftig geworden. Namentlich hat man mit einem Feuereifer auch alles das verfolgt, was an heidnischer Philosophie vorhanden war. Also die ganze griechisch-römische Philosophie und ihre Schulen, namentlich die Philosophenschulen in Athen, wurden geschlossen und die Philosophen vertrieben, verjagt. Weil wenn sie geblieben wären, wären sie wahrscheinlich nicht so besonders gut gekommen. Also es tritt jetzt eine Verfolgung dieser schlimmen Heiden ein. Und die flüchten sich, also namentlich dann unter Kaiser Justinian und so, der dann endgültig die Philosophenschulen schließen lässt in Athen. Naja, dann flüchten sie sich und sie flüchten sich also nach den Osten, in den Orient hinüber. Und es wird begründet, im heutigen Persien oder an der Grenze zwischen Irak und Iran heute, beim Zagros-Gebirge, die Akademie von Gandhi Shapur, von der Rudolf Steiner öfter gesprochen hat. Dort versammelt sich eigentlich, naja, man kann sagen, alles, was Rang und Namen hat, an philosophischen, heidnischen, philosophischen Denkern aus aller Welt, strömt da zusammen, aus Athen, aus allen möglichen Richtungen kommen sie dort zusammen und beginnen jetzt das ganze philosophische Wissen, das überliefert wurde, dort zu sammeln und zu übersetzen. Zuerst einmal ins Syrische und vom Syrischen dann ins Arabische. Namentlich Aristoteles die meisten Schriften des Aristoteles, namentlich die Schriften, die sich mit dem Naturwissenschaftlichen beschäftigen, also die mit der äußeren Naturwissenschaft zu tun haben, und Aristoteles hat in diesem Sinne ja schon sehr vieles gegeben, also gerade dieses Ordnende der äußeren Natur und Kategorisieren und Einordnen und wissenschaftliche Systematik hineinzubringen, das hat er ja sehr stark entwickelt. Das wird aber jetzt ins Arabische letztlich übersetzt. Gewinnt dadurch natürlich schon wieder einen anderen Charakter. Man muss denken, der Weg war eigentlich, wie war denn der Weg? Der Weg war eigentlich vom Griechischen. Das Griechische ist noch eine sehr, sehr lebendige Sprache gewesen. Von dort ging es ins Lateinische hinein. Das Lateinische ist schon eine sehr starre Sprache. Dann ging jetzt die Weiterübersetzung teilweise noch vom Griechischen, vielfach aber auch schon vom Lateinischen ins Syrische hinein. Das Syrische ist schon natürlich etwas sehr eigenartige Mischung dann, in dem einerseits noch sehr stark dieses orientalisch Schwärmerische drinnen liegt, aber das auch was sehr, sehr Kristallisierendes schon hat, was sehr Absterbendes auch hat, und das ist beim Arabischen dann noch stärker. Einerseits unheimlich blumenreich, aber es sind alles erstarrte Blumen irgendwo. Was sich dann etwa äußerlich auch zeigt an der ganzen arabisch-islamischen Architektur, etwa in diesen ganzen Formen, in diesen arabesken Formen. Das sind Formen, die aus dem Lebendigen kommen, aber wie erstarrt, wie abgestorben. Und genau dieser Weg ist auch mit den Gedankenformen sozusagen passiert, die jetzt in diesem Aristoteles etwa drinnen liegen. Das aristotelische Denken, so wie es im Griechischen noch drinnen gewirkt hat, so wie es Aristoteles selber entwickelt hat, wie es auch aus den griechischen Schriften noch spürbar ist, das hat eben etwas von dieser Lebendigkeit der griechischen Sprache, die aber im Zusammenhang steht mit den Lebenskräften der Natur, die noch wirklich schaffend gestaltet sind. Das lebt drinnen, selbst noch in der nüchternen Logik des Aristoteles. Ich meine, noch viel stärker lebt es natürlich beim Platon vorher drinnen, da noch stärker, also in der ganzen Sprache, wie Platon schreibt. Aber auch noch bei Aristoteles. Diese ganzen Formen beginnen jetzt im Arabischen zu kristallisieren, zu erstarren. Es ist dann nichts Lebendiges mehr, es gibt sich nur mehr den Schein des Lebendigen eigentlich. Das ist nämlich sogar das Verführerische daran, dass es immer wieder den Schein des Lebendigen erweckt, in Wirklichkeit aber schon tot ist. Das ist also so etwas wie, weiß ich nicht, die Plastikblumen, die täuschend echt ausschauen. Die ist vielleicht mal schöner ausschauen als die echte Blume, aber doch tot sind, etwas Totes sind. Aber auf den ersten, zweiten oder dritten Blick gar nicht als welches erkannt werden. Das liegt im übertragenen Sinn in dieser arabischen Übersetzung der griechischen Philosophen drinnen. Und es wird auch jetzt sehr einseitig gerade das naturwissenschaftliche, das logische Denken herausgenommen, und das wird sehr intensiv gepflegt in dieser Akademie von Gondi Chatur, eine Versammlung wirklich der besten Köpfe, wenn man so will. Und es wird angewendet dann ganz besonders. Ja, auf was eigentlich? Auf die Medizin ganz besonders. Gondi Chatur war besonders berühmt für die medizinische Schule, die es hatte. Und die ganze Philosophie rundherum ist, wenn man so will, der Überbau dazu, aber eigentlich geht es darum, eine Wissenschaft vom Menschen zu schaffen. Aber eine Wissenschaft vom Menschen zu schaffen, die jetzt in eigentlich toten Begriffen arbeitet. Aber in genialen toten Begriffen arbeitet. In Begriffen arbeitet, die durchaus sogar inspiriert sind. Inspiriert allerdings von der arimanischen Seite her. Die durchaus durch dieses Wissen sehr ausgeklügelte Heilverfahren entwickeln, die auch funktionieren. Die eine Naturwissenschaft entwickeln, auch also eine Heilmittelkunde entwickeln durch systematische Forschung, die eigentlich der Impuls war, aus dem unsere ganze moderne Naturwissenschaft entstanden ist. Im Grunde ist es nämlich ein Impuls, der sich von hier, von Gondi Chatur aus fortsetzt und von dem, was im Umfeld von Gondi Chatur geschehen ist. Und Sie wissen ja, dass dieser Impuls, dieses Wissen der arabischen Gelehrten hat sich ja dann mit dem Islam ausgebreitet. Es kam ja um diese Zeit, Mohammed auch, also 7. Jahrhundert. Das hat schon sogar begonnen, etwas vor der Begründung der Akademie von Gandhi Statua, dieser Mohammedanismus. Und mit dem hat sich das verbreitet über Nordafrika zunächst einmal. Also auch über Karthago hinweg, etwa, wo dieser Tertullian vorher gewirkt hatte, wo auch ein Augustinus gewirkt hat. Das ist alles einmal überschwemmt worden vom Islam. Hat diesen Impuls des Arabismus weitergetragen nach Spanien hinein und von dort Frankreich weiter bis nach England hinauf, wo dann eigentlich unsere moderne Naturwissenschaft geboren wurde, wenn man so will. Ist aber eigentlich nichts anderes als ein bisschen verwässerter Impuls von Gandhi Shapur. Also das sind die Ideen, die von dort kommen. Das heißt, man muss wissen, wenn man die heutige Naturwissenschaft als solche mal nimmt, wie ihr System funktioniert, dann ist es etwas, was mit dem Christus-Impuls einmal nichts zu tun hat. Es ist etwas, was eigentlich aus einem Widersacherimpuls herauskommt. Das heißt nicht, dass man sie jetzt verteidigen muss. Weil auch die Widersacher haben ihr Gutes und ihr Notwendiges. Das ist keine Frage. Also man muss nicht schimpfen darüber deswegen. Aber man muss wissen, dass es einmal ein Impuls ist, der mit dem Christus nichts zu tun hat und der uns auch mit Sicherheit nicht zu einem Christusverständnis führen kann. Das heißt also, wenn man irgendwo Christusverständnis sucht auf naturwissenschaftlichen... Naja, sie werden lachen, es gibt Schriftsteller, die das, oder Naturwissenschaftler, die das versuchen. Man müsste eigentlich sagen, das ist ja toll, jetzt setzt sich der Naturwissenschaftler hin und versucht also nicht nur das Geistige überhaupt zu verstehen, sondern wirklich also das Christliche zu verstehen. Da gibt es ja ein Buch, das ist vor 10 Jahren dazu entstanden, ich weiß gar nicht mehr, wie der Physiker heißt, ein Physiker, ich weiß nicht auf welchem Gebiet, aber es ist ziemlich sicher auf dem Gebiet der Quantenmechanik, weil die sind die immer irgendwo dann auch geistige Erklärungen suchen. Ja, der schreibt doch tatsächlich eine Physik der Auferstehung. Er versucht also physikalisch zu erklären, wie die Auferstehung möglich ist. Er erklärt es also sehr kompliziert, also es geht letztlich läuft darauf hinaus, dass die ganze Welt eigentlich ein großer Computer ist, der alle Informationen speichert und natürlich auch die Informationen speichert über den Körper eines Menschen. Und diese Information geht nicht verloren, das ganze Universum ist eine große Datenverarbeitungsmaschine und irgendwann kann daraus aus dieser Datensammlung natürlich das wieder regeneriert werden. Das ist so der Grundgedanke, der dahinter steckt. Er entwickelt das über, weiß ich nicht, 1000 Seiten oder so ungefähr. Ich habe es selber, muss ich gestehen, nur teilweise gelesen, irgendwann wird man dann zu mühsam, aber also zu einem wirklichen Verständnis der Auferstehung führt es nicht. Es ist also eher etwas, was das Verständnis dessen dann verdeckt und verschleiert und ein Scheinverständnis herbeiführt. Man kann dem jetzt ja persönlich ja gar keinen Vorwurf machen, er meint ja gut und aus besten Gesinnung heraus, aber inspirierend steckt halt leider die Widersachermacht dahinter und da in dem Fall auf einem eher gefällten Gebiet. Dieser Impuls von Gandhi Shapur wirkt also sehr stark nach in unserer Naturwissenschaft. Wirkt aber nach in einer sehr verwässerten Weise, muss man auch dazu sagen. Denn es war doch die Kraft, die der Christus in die Welt gebracht hat, mit dem Mysterium von Golgatha, stark genug, bei weitem stark genug, um diesen Impuls abzudämpfen. Wenn er nicht abgedämpft wäre, wäre damit eine ungeheure, rein arimanische Intelligenz in die Welt gekommen. Eine ungeheure arimanische Intelligenz, die im Menschen eines bewirkt hätte, die hätte schon zur damaligen Zeit, im 7. Jahrhundert etwa herum, die volle Kraft der Bewusstseinsseele entwickelt. Also etwas, was wir heute entwickeln sollen. Das heißt, das volle Bewusstsein der eigenen Persönlichkeit, die aus eigenem Antrieb heraus in der Welt tätig ist, die aber diese Bewusstseinsseele, dieses Bewusstsein der eigenen Persönlichkeit und dessen, was diese eigene Persönlichkeit will, nur hätte anwenden können auf die äußere Welt. während die Bewusstseinszelle, so wie wir sie jetzt entwickeln sollen oder auch entwickeln können, dank des Christusimpulses eben auch ein Bewusstsein für die geistige Welt geben soll. Wir sollen heute so in die geistige Welt eintreten können, dass wir mit dem vollen Ich-Bewusstsein eintreten können. Das heißt nicht in irgendeinem medialen, entrückten Zustand, wo wir irgendwelche Eingebungen haben, die durch uns, sage ich mal, durchsausen und von denen wir dann Grund geben können, sondern wir sollen so klar und bewusst in die geistige Welt treten können, wie man da auf Erden herunter in die Erdenwelt treten können und ihr gegenüberstehen können. So klar, wie wir da sozusagen Bäume, Sträucher, Tiere, Menschen, Steine, Pflanzen unterscheiden können, so klar sollen wir einmal in die geistige Welt sehen, so nüchtern auch, wenn Sie so wollen. Bei aller Begeisterung, die damit verbunden sein soll, diese Begeisterung wird oder soll keine Ekstase sein, bei der wir also ganz außer uns sind, sondern bei der wir zugleich ganz stark auch bei uns sind. Das heißt, Bewusstsein, Seele entwickeln ins Geistige hinein. Das wäre durch den Impuls von Bodhisattva verhindert worden. Es wäre zur Unzeit, ohne dass der Mensch durch eigene Kraft eigentlich, durch eigene Anstrengung sich diese Bewusstsein, Seele entwickelt hätte, sie wäre ihm einfach geschenkt worden, als Fähigkeit. Aber als einseitige Fähigkeit nur nach außen gerichtet, beziehungsweise, damit man es ganz präzise sagen, mit einem gewissen geistigen Einblick, aber in eine niedere arimanische Geistigkeit hinein. Also in eine Geistigkeit, die sehr eng mit unserer Erdensphäre verbunden ist. Na, was hätte das gegeben? Ein ungeheures praktisches Wissen, die irdische Welt umzugestalten. Ein Wissen, das nicht nur am äußeren Sinnlichen klebt, dann sozusagen sogar diese niederen geistigen Kräfte, die dahinter stecken, nutzbar machen kann. Also das heißt, es wäre fast in Magie ausgeartet. Und man hätte da Unglaubliches leisten können in der Umgestaltung der äußeren Welt, und zwar zum Nutzen des eigenen Egoismus letztlich, zu nichts anderem, weil für was Höheres Geistiges nicht. Das liegt nicht im Impuls des Arimanischen, sondern zum äußeren Gebrauch. In dieser Stärke ist es nicht gekommen. In dieser Stärke ist es gerade deswegen nicht gekommen, weil eben dieser Islam, dieser Mohammedanismus zur gleichen Zeit entstanden ist, der eigentlich eine ganz andere Richtung hat, als dieser Impuls von Gandhi Shapur. Und Arabismus und Mohammedanismus sind eigentlich Gegensätze in Wahrheit. Es sind zwei Dinge, die ganz gegensätzlich sind. Der Arabismus ist ein ganz nüchternes intellektuelles Denken. Jetzt kann man wirklich, könnte man sprechen von einem wirklich intellektuellen Denken. Das ist mehr als die Verstandesfehler, die Griechen entwickelt hatten. Das ist schon bewusster Intellekt, wie wir heute haben. Den teilweise damals führende Denker hatten bereits, entwickelt hatten, eben durch diese arimanische Offenbarung, die hereingekommen ist, aber nicht in dem vollen Maße, eben wie es von arimanischen Kräften intendiert war, aber doch hereingekommen ist, also ungeheurer Intellekt. Das ist der Arabismus. Der Mohammedanismus ist eigentlich ein ungeheurer luziferischer Impuls. Also etwas ungeheuer Schwärmerisches, etwas aus überschäumendem Temperament heraus Lebendes, das auch in eine niedere geistige Welt hineinschaut, aber jetzt nicht in diese arimanische Welt der Naturkräfte, sondern halt in die Welt also niederer luziferischer Geister, die sehr viel mit den menschlichen Leidenschaften zu tun haben und allem möglichen. Lesen Sie mir bitte die Paradiesvorstellungen, wie sie im Islam geschildert werden, also vor allem, wie sich dann die Männer erfreuen dürfen, wenn sie also da hinübergehen. Das ist ja alles wunderschön. Wunderschön luziferisch natürlich. Also es ist ein freudiges Haus, in das sie da hinübergehen. Und das einmal vorsichtig zu schildern. Also das ist ein ungeheuer luziferischer Impuls und Ariman und Luzifer sind eigentlich Gegensätze. Die zwei ziehen eigentlich ungeheuer, beide sind Widersacher, aber beide ziehen in ganz entgegengesetzte Sphären. Luzifer will den Menschen da herausziehen in eine niedere geistige Sphäre und Ariman will ihn hinunterziehen in eine andere geistige Sphäre, die sehr eng mit dem Materialistischen auch verbunden ist. beide zusammen würden am liebsten gern den Menschen zerreißen, vor also der Aufsicht um ihn herum. Es ist ein wunderschöner Gris, mit einem Wort. Ein ungeheures, also. Da geht's zu. Heute auch ganz stark. Zwei kämpfen sehr stark um uns. Aber immerhin, da sie Gegensätze sind, haben sich diese Impulse gegenseitig irgendwo, naja, fast die Waage gehalten und dadurch sehr stark abgeschwächt. Also sowohl das Luziferische, das eigentlich so ein uraltes Orientalisches noch einmal heraufbringt, unter Umständen verbunden auch mit einer gewissen Hellsichtigkeit, die ja teilweise auch dann bei den mystischen islamischen Orden gepflegt wird, wenn Sie denken an die Sufis zum Beispiel, die Sufi-Schulen, was also ein ganz stark ekstatisches Element hat, wird er auch durch Körperbewegungen und dergleichen versucht, aus sich herauszukommen. Was teilweise auch noch funktioniert, zumindest bei den Menschen aus dieser Region, bei uns schon weniger, ist dann schon so verhärtet, dass man wahrscheinlich vorher schwindelig umfällt, bevor man in den Zustand kommen. Aber bis zu einem gewissen Grad funktioniert es noch und kann dann natürlich einen ungeheuren Fanatismus auch schüren. Naja, sieht man ja teilweise heute auch. Ist ja teilweise vorhanden. Aber man kann sogar sagen, dass dieser Impuls des Mohammedanismus, des Islam, in gewisser Weise mir fast gesendet wurde, auch dass das mit deren von Golgatha als Gegenimpuls zu dem Arabismus, der sich von Gondeschatraus entwickelt hat. Also es ist nicht so, dass das also was absolut jetzt verfehlt ist. Wir müssen so sein, dass es da ist irgendwo auch. Das hat also in der Vergangenheit sehr viel geholfen, um diesen arabistischen Impuls abzuschwächen. Und dem die Waage zu halten. Also es hat schon durchaus einen positiven Sinn auch, dass das in die Welt getreten ist. Und es hat einen positiven Impuls, also vor allem dadurch gehabt, dass die beiden damals sehr eng miteinander verbunden waren. Heute besteht die Gefahr, dass die beiden aus sehr verschiedenen Winkeln der Welt herauswirken. Ich glaube, dass gerade dieses Arabistische, dieser Intellekt, der ganz also auf die äußere Welt gerichtet ist, beziehungsweise auf die knapp dahinter liegende arimanische Welt gerichtet ist, na, das ist sehr stark nach dem Westen hinübergewandert. Das ist also, hat in Amerika heute ein sehr starkes Bollwerk gefunden. Während dieser luziferische Impuls, der mit dem Islam im weitesten Sinn sehr stark verbunden ist, halt im Orient. Bis weit in den Orient hinein Platz gegriffen hat. Also wir denken ganz Malaysia und da unten und Indien teilweise, Pakistan natürlich ganz stark, also es hat ja weite Gebiete erfasst. Also die Gefahr ist heute, dass das zwei Impulse sind, die von zwei Ecken der Welt auswirken und von daher versuchen, den Menschen in der Mitte zu zerreißen. Da deutete man jetzt also sehr stark den Christusimpuls in der Mitte, namentlich hier in Europa, um das auszugleichen. Wir sind eigentlich heute in der Situation, dass also dieses Arimanische vom Westen herkommt, das Luziferische von Osten herkommt und die große Retrofrage ist, finden wir hier in der Mitte das Christliche, um das auszugleichen und das ins richtige Gleichgewicht zu bringen. Das ist die große Frage. Nämlich das, was sich etwa teilweise jetzt an fast religiösen Fanatismus auch oder Fundamentalismus in Amerika etwa entwickelt, das ist nicht dieses Christliche. Das ist nicht dieses, nicht, auch wenn sie es christlich nennen. Das sind 100.000 Sekten, die sich christlich nennen, ist aber das meiste also uralttestamentarisch in Wahrheit. Und dass der Name Christus irgendwo dabei vorkommt, hat damit noch nichts zu tun, was es der Realität noch ist. Das ist also ein alter Impuls, der von dort kommt. Die Frage ist, können wir in Europa im weitesten Sinne den Christus finden? Wir wären eigentlich die prädestiniert dazu sind, also da voranzugehen. Und da ist also eine große Lücke mit dieser Frage, wie wir hier und wie jeder Einzelne diesen Impuls finden kann, wenn wir uns das nächste Mal im Weihnachtsvortrag beschäftigen. Danke.